Sie hat ihnen gesagt, dass es ein Spiel sei und sie eine Belohnung bekämen, wenn sie sich genau an die Regeln hielten. Und am Ende haben sie 2 saure Drops bekommen.
Da-da-da. Ja.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Hallo Fabienne.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
Wir sind's wieder.
Sag, hast du mich vermisst?
Ja. Ich habe gerade überlegt, ob es gemeiner ist zu sagen ja, oder nein. Also ja, genau. Ja, natürlich.
Na, du hattest ja gute Gesellschaft.
Ja.
Ja, wir sprechen heute über ein Buch, das ich vorgeschlagen habe, und zwar das Buch Chanson Douce von Leila Slimani, das 2016 in Frankreich erschienen ist und ein Jahr später, 2017, bei Luchterhand in der Übersetzung von Amelie Thoma. Ich sage gleich noch was zu dem Buch ein bisschen mehr, aber erstmal stelle ich die Autorin kurz vor, auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr so viel Vorstellung bedarf. Sie ist aktuell auch wieder, würde ich sagen, in aller Munde, weil sie letztes Jahr einen neuen Roman rausgebracht hat, der jetzt 2021 auch bei Luchterhand erschienen ist, auch in der Übersetzung von Amelie Thoma. Und zwar heißt er auf Deutsch Das Land der Anderen, auf Französisch Le Pays des Autres. Und Leila Slimani gibt, glaube ich, aktuell als eine der wichtigsten Gegenwartsautorinnen in Frankreich. Sie wurde 1981 in Rabat in Marokko geboren und ist dann dort zur Schule gegangen, ist mit 1999 zum Studium nach Paris gekommen und hat dann Medien studiert an einer Journalistenschule in Paris und dann auch lange Jahre als Journalistin gearbeitet und hat dann, jetzt muss ich ganz kurz in auf meinen Spickzettel schauen, ihren ersten Roman 2015 in Frankreich veröffentlicht, nee, 2014, Entschuldigung. Das war ihr Debütroman, der auf Französisch Jardin de l'Ogre heißt, auf Deutsch All das zu verlieren. Und Chanson Douce war dann eben ihr zweiter Roman 2016 und mit dem wurde sie dann, also der erste Roman wurde auch schon sehr positiv aufgenommen, hat in Marokko auch einen Preis gewonnen, aber mit dem zweiten Roman ist sie dann auf der Shortlist des Prix Goncourt gelandet und sie hat dann auch tatsächlich den Prix Goncourt gewonnen, der ja einer der zentralsten oder wichtigsten Literaturpreise in Frankreich ist. Und sie war in der 100-jährigen Geschichte erst die 12. Frau, die diesen Preis gewonnen hat. Shame on you, Literatursystem und Literaturbetrieb. Und die erste Marokkanerin, die diesen Preis erhalten hat. Eigentlich ist das, also wie viele Literaturpreise ja, war das so ihr großer Durchbruch und Chanson Douce wurde dann eben in zahlreiche Sprachen übersetzt. Der Debütroman zum Beispiel, Le Jardin de l'Ogre, wurde dann erst 2019 ins Deutsche übersetzt, ich glaube, weil sie dann eben schon bekannter war. Sie hat aber noch andere Romane und was ich auch ganz spannend finde, einen Band mit so Interviews veröffentlicht, der auf Französisch heißt Sex et Mensonge, la vie sexuelle au Maroc. Auf Deutsch heißt er komischerweise Sex und Lügen, Gespräche mit Frauen aus der islamischen Welt. Aber genau, da hat sie eben Frauen aus Marokko interviewt zu eben Themen weiblicher Sexualität, aber auch, also da geht es auch immer wieder ganz stark um diese Doppelmoral nach wie vor der marokkanischen Gesellschaft, was weibliche Sexualität betrifft. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Ja, und nun zum Roman Chanson Douce. Und ja, ich glaube, bei dem Roman kann man nicht spoilern, weil der Roman spoilert schon selbst gleich auf der ersten Seite. Also, es geht um eine Nanny, die Louise heißt und die die beiden ihr anvertrauten Kinder, ein 6-jähriges Mädchen und einen 2-jährigen, glaube ich, Sohn zu dem Zeitpunkt, einen Jungen, Mila und Adam, umbringt. Und damit setzt auch die Geschichte ein. Also es fängt gleich mit der Ermordung dieser beiden Kinder an. Und es folgt dann eben die Geschichte der Familie, bei der sie arbeitet, die Familie Massé, und rollt eben so ein bisschen im Grunde die Vorgeschichte zu diesem Ereignis auf. Was vielleicht noch ganz interessant ist, vorab zu sagen, der Roman basiert, also hat mehrere so Verweise oder intertextuelle Verweise, aber basiert auch auf einer wahren Begebenheit. Im Französischen sagt man so einem fait divers, also so einem, so, das ist so eine Kategorie in den Zeitungen, das ist so ein bisschen wie so Verschiedenes, ja. Und zwar hat im Jahr 2012 in New York City eine Nanny die beiden Kinder auch einer Familie, auch ein älteres Mädchen, ein kleinerer Junge, eben auch brutal ermordet. Und Leila Slimani sagt auch, dass sie unter anderem diese Geschichte inspiriert hat zu diesem Roman. Also so ein bisschen, es gibt ja so eine Tradition seit Flaubert mit diesem Fait divers, dass das, also Madame Bovary basiert ja auch auf so einem Fait divers, dass das aufgegriffen wird und daran quasi so ein Panorama der Gesellschaft erzählt wird. Vielleicht um noch ganz kurz was zu der Erzählperspektive zu sagen. Also es ist so eine personale Erzählsituation, es wird abwechselnd aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, wobei eigentlich die Figur der Miriam, also der Mutter, und die Luises am häufigsten vorkommen, würde ich sagen. Aber es kommen auch Figuren aus oder erzählen aus ihrer Perspektive, die jetzt gar nicht so zentral für das Geschehen sind. Zum Beispiel eine Nachbarin oder auch die Tochter von Louise erzählt. Und ganz am Schluss, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was es damit auf sich hat, erfahren wir auch noch, haben wir ein Kapitel, das Abschlusskapitel, aus der Perspektive der Kommissarin, die in diesem Fall ermittelt. Ich würde mal so viel vorab sagen oder bitte gerne ergänzen.
Ja, wobei ich habe mich nämlich auch gefragt, so zur Erzählsituation, wobei ich jetzt Perspektive gar nicht sagen würde, weil, also genau, was du damit meinst, ist ja quasi, man verfolgt so verschiedene Figuren und fokussiert so ein bisschen auf die, aber was mir schon aufgefallen ist, dass es bei der Louise, bei der wir ja häufig sind, oder die häufig so beschrieben wird, was sie macht, ist es schon sehr external fokalisiert. Ja. Also man kriegt jetzt quasi keinen Einblick in so Gedanken, Gefühle von Louise oder nur so ganz schemenhaft. Und es ist halt schon so, Louise schließt ihre Wohnung auf, sie quasi wechselt die Laken, sie geht ins Zimmer und badet. So, es ist jetzt nicht irgendwie so, genau, man bekommt nicht keinen Einblick
das in Innenleben.
Ihre Innenleben oder ihre Innenwelt. Und das ist mir schon sehr aufgefallen. Und ich finde, bei Miriam und Paul ist das ein bisschen mehr. Es ist schon eher so ein externaler Roman irgendwie. Es ist sehr so auf Beschreibungen beschränkt. Aber ich fand, bei Louise ist es mir wirklich aufgefallen, dass es da am wenigsten war.
Ja.
Deshalb würde ich gar nicht so sagen, dass ihre Perspektive das ist. So, sie wird beobachtet von uns und von dem personalen Erzähler, aber nicht, sie wird nicht, also sie ist nicht involviert, so als Person, finde ich.
Das finde ich super interessant. Ich würde da vielleicht gleich dann gerne mit einsteigen mit dieser Frage, weil ich teile das total, was du sagst, und ich finde es interessant, oder ich würde dich vielleicht fragen, was du daraus machst, also dass wir eben diese Innenansicht von Louise gerade nicht haben oder auf eine Art, einen Versuch einer Psychologisierung dieser Figur ja eigentlich nicht haben.
Ja, ja, voll. Also es ist ja so ein bisschen typisch, ne? So die Angestellte kriegt halt nicht ihre Geschichte quasi oder ihre so das Agency, des sich Erklärens, dadurch, dass wir so in der Außenperspektive bleiben. Und im Prinzip hat es ja auch am Ende den Effekt, so wir wissen schon, dass sie die Kinder umbringt, aber warum wissen wir eigentlich trotzdem nicht? Mhm. So, wir können es uns ein bisschen, wir müssen es quasi reininterpretieren, aber wir bleiben eigentlich, also wir bleiben unwissend, aber ich finde auch, die Leserin identifiziert sich jetzt nicht direkt mit Louise.
Ja.
So dadurch. Mhm. Also obwohl sie ja eigentlich schon so eine Figur ist, die Mitleid erregt, ist man trotzdem, sie bleibt einem halt fremd durch diese Perspektive.
Ich finde es auch interessant zu dem, was du sagst, weil da gibt es ja am Anfang ist es im Deutschen auch dieses Motto oder Zitat von Kipling, wo es so ein bisschen um das Thema geht, dass sich quasi die Dienstherrin nicht für ihre Dienstbotin und für ihr Leben interessiert. Und es kommt ja auch an einer relativ späten Stelle vor, da fährt die Familie Massé durch Paris mit dem Auto, ist auf dem Weg zurück und dann sieht Miriam, die Mutter, zufällig Louise auf der Straße und ist so voll geflasht. Na, so, sie so außerhalb ihres quasi dessen...
In freier Wildbahn.
Ja, genau so. Und ist so zum ersten Mal, fragt sie sich, was die eigentlich so für ein Leben hat, außerhalb dieser Familie. Ja, so. Und das ist so ein bisschen, wie du sagst, ja, es bleibt so eine sehr... Also einerseits, wir als LeserInnen haben natürlich schon an diesem Leben teil, weil wir begleiten ja Louise immer wieder so in diese kleine Wohnung, in der sie wohnt und sehen quasi die desolaten Verhältnisse, in der sie lebt und auch auf eine Art ihre Prekarität, auch finanziell. Aber so diese Perspektive von, was du gemeint hast, auch so die Angestellten haben irgendwie so, bleiben äußerlich oder haben keine eigene Geschichte, wird schon so ein bisschen aufrechterhalten.
Ja, ja. Voll. Und es ist so dieses typische so, servants are meant to be seen, not heard.
Ja.
Also so, man sieht quasi, was sie macht, aber so, was sie jetzt zu erzählen hätte, wird eigentlich nicht gehört. Aber andererseits, also es ist jetzt auch ein bisschen sehr extrem vielleicht ausgedrückt, weil ich finde, dass das bei allen Personen jetzt nicht so im Vordergrund steht bei diesem Buch. Also von Miriam schon, weil man natürlich immer die Gewissensbisse der armen Mutter quasi so zugespielt kriegt, dass man da mal so ein bisschen quasi Gefühle oder Gedanken geschildert bekommt. Aber sonst ist das ja generell der Stil dieses Buchs auch mit dem Präsens. Also es ist ja im Präsens geschrieben. Mhm. Das ist sehr so beobachtungsmäßig bleibt.
Mhm. Fast schon, ja, also so visuell irgendwie. Ja. Mhm. Wollte ja, ich auch gerade sagen, ja. Mhm. Ja, ja, voll. Ja, und da, aber ich merke gerade, dass meine Einführung so ein bisschen schlecht war, weil ich so, vielleicht auch um so ein bisschen Kontext reinzufüttern, also was ja vielleicht auch so, oder was für mich so ein Erklärungsmuster auch ist, es der Roman anbietet, es versucht ja diese Milieus zu charakterisieren, also einerseits so Paul und Miriam sind so, man würde sagen, klassische Bobos, ja, Bourgeois Bohème, also der Paul, der Vater, der arbeitet so als so Musikproduzent, die Miriam ist Anwältin und die wohnen halt in Paris im 10. Arrondissement in so einer für ihre Verhältnisse eigentlich sehr kleinen Wohnungen, aber man merkt schon, die sind so Mittelschicht, aber die halten sich halt gerade so mal in der Mittelschicht, so, also die haben jetzt auch nicht so fett Geld, ja, und das auch als Miriam arbeiten, also der Roman erzählt eben, wie Miriam und Paul diese beiden Kinder bekommen und dass die Miriam zuerst eben zu Hause ist und das irgendwie so auch zuerst noch genießt mit diesen Kindern und dann aber immer mehr frustriert ist auch davon, dass sie halt nur mehr so diese Mutter ist und dann eben wieder arbeiten gehen möchte als Anwältin. Und dann gibt es so eine Situation, wo der Paul auch so zu ihr sagt, naja, okay, das können wir halt schon machen. Ich meine, zwischen deinem Gehalt und dem, was wir dann der Nanny zahlen müssen, kommen wir halt so auf null raus. Also es ist jetzt nicht so, dass die so mördermäßig viel Kohle haben, was ja auch durchaus der Fall sein kann, ne, in Familien der oberen Mittelschicht oder Oberschicht, dass die halt einfach mega viel Geld haben und die Mutter auch teilweise vielleicht sogar zu Hause ist, aber die können sich das total leisten, so eine Nanny zu haben. Ja? Also die sind schon so ein bisschen prekär in dieser Bürgerlichkeit, aber sie sind eben ganz klar bürgerlich. Und Louise hingegen kommt ganz klar aus so einem einfachsten Arbeiterverhältnissen. Und es gibt, glaube ich, auch, wie du sagst, es gibt immer wieder diese Blicke von oder so Situationen, wo eben deutlich wird, dass Paul und Miriam, also die beiden Eltern, gewisse Sachen an Louise auch ganz klar als dieses Arbeiter empfinden, ja, also wie sie sich kleidet, dann gibt's so eine Situation, wo sie die Tochter, die Mila, so schminkt und dann kommt der Paul nach Hause und ist so total entsetzt, weil er so quasi das Gefühl hat, seine Tochter wurde da jetzt zu so einer komischen Tussi gemacht und so voll ausflippt und es gibt immer wieder so Momente, wo eben diese Milieudifferenz thematisiert wird, sage ich mal, ja. Und das ist aber auch wieder, wie du sagst, sehr stark die Perspektive, also wir kriegen sehr stark die Perspektive oder den Blick von Miriam und Paul auf Louise, weniger umgekehrt. Ja,
ja, und wir gehen dann ja schon, wir kriegen ja auch noch Einblicke in Louises Leben, abseits quasi ihres Jobs bei der Familie, also dass sie Probleme hat mit der in ihrer Wohnung, die überhaupt weiter zu finanzieren, dass sie quasi diese Tochter hat, mit der sie entfremdet ist, und ihren Mann, ist verstorben, über ihren verstorbenen Mann und so. Und trotzdem bleibt es so anonym oder so, also so ein bisschen voyeuristisch fast oder so. Ich finde, das vermenschlicht sie jetzt auch nicht mehr oder so. Oder macht sie nicht sympathischer, ja, sondern es ist irgendwie so, weiß ich nicht, hat fast so was Anklagendes ein bisschen.
Anklagend auf sie, meinst du?
Ja, halt ein bisschen, weil es ja schon auch dieses Buch ja schon das erste Kapitel, also es öffnet ja quasi mit, das Baby ist tot, wenige Sekunden haben genügt. Und dann wird so die Szene oder der Tatort beschrieben, wie quasi die toten Kinder oder das eine tote Kind und das verletzte Kind und die verletzte Louise da aufgefunden werden. Und es endet ja auch mit dieser Polizistin, die nochmal schildert, wie sie diesen Fall angeht. Und dadurch, finde ich, hat das ganze Buch sowas staccatohaft Schilderndes so. Mhm. Und die Angeklagte hatte auch im Privaten schon Probleme. Ja. Und zwar, also weißt du, ich meine, es ist nicht irgendwie, also es ist schon krass so vom Eindruck, der da kommt. Ich dachte mir nämlich immer, ich habe so krass verglichen mit Hinter der Tür.
Ach ja, natürlich.
Weil wir auch ein Angestellten-Bediensteten-Chefinnen-Verhältnis quasi haben. Ja. Zwei Frauen stehen im Fokus. Ich meine, ist ja auch hier so, dass der Pol eigentlich nur so eine Randfigur ist. Mhm. Und es geht um diese zwei Frauen, wo die eine für die andere arbeitet. Und das ist aber ja trotzdem diametraler Unterschied oder Gegensatz zwischen diesen beiden Figuren. Und nichts irgendwie, obwohl man ja eigentlich so das Gefühl hat, eigentlich ist ja die Louise so prädestiniert für so eine Underdog-Figur, für die man dann irgendwie so Sympathien aufbauen sollte. Mhm. Aber das ist ja überhaupt nicht gewollt in dem Buch, glaube ich. Mhm. Oder? Also sie bleibt irgendwie trotzdem unsympathisch.
Ja.
Mhm.
Ich musste so bei dem Anfang, weil das ist ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, diesen Tod dieser Kinder an den Anfang zu stellen. Und da ist ja auch sofort, das wurde auch in den Rezensionen immer wieder kommentiert, also sozusagen die Drastik dessen, was da geschildert wird und die extreme Zurückhaltung der Sprache. Also das fast schon so sachlich nüchterne, wie das geschildert wird. Das erzeugt ja auch so einen gewissen Effekt, also auch so einen, glaube ich, so Schockeffekt. Aber eben so den ganzen Roman sozusagen so zu beginnen, mit dem ich weiß als Leserin, was passieren wird. Dadurch macht es ja voll die Folie auf für das, wie ich den Rest lesen werde. Also klar, jede sozusagen Entscheidung von Miriam, und es gibt dann immer wieder so Momente, wo sie so ein bisschen am Zweifeln sind, was Louise betrifft, oder wo es so ein bisschen so auch so strange Situationen gibt, wird halt so, man sitzt dann so als Leserin so fast so auf Nadeln, weil man sich denkt, scheiße, wenn man halt weiß, worauf es hinauslaufen wird. Und ich musste da so an die Definition von Suspense von Hitchcock denken, weil der ja so das sagt, also der hat dieses Beispiel für den Unterschied oder für das, was Suspense ist. Man stellt sich so eine Szene vor, wo Leute an einem Tisch sitzen und Abendessen. Und wenn man als Regisseur zeigt quasi den Moment vor diesem Abendessen, wo unter dem Esstisch eine Bombe platziert wird, und dann zeigt man dieses Abendessen, dann sitzt man als Zuseherin, sieht man diese Szene ganz anders und hat eben diesen Suspense-Effekt, also diesen Spannungseffekt, wohingegen, wenn du diese Szene zeigst und man weiß nicht, dass da die Bombe ist und irgendwann geht die hoch, dann ist es natürlich ein ganz anderer Effekt. Und da musste ich so sehr stark dran denken, dass sie total mit diesem, es passt ja auch zu diesem sehr visuellen Stil des Buches, ja, dass es total mit diesem Suspense arbeitet eigentlich, ja.
Voll. Ist das eigentlich schon ein Film?
Ja, es wurde, habe ich dann gesehen, 2019 verfilmt. Ja, es bietet sich auch total an dafür.
Ja, es bietet sich total an. Ja. Wobei ich sagen muss, und das ist so irgendwie typisch ich habe ja manchmal für eine Person, die eigentlich schon ganz gut liest, würde ich jetzt mal behaupten, Probleme, basale Plot-Elemente zu checken. Ich weiß auch nicht warum. Habe ich auch beim Tatort manchmal die Probleme. Und für mich war es nicht so ganz klar, dass es Louise ist von diesen ersten drei Seiten, in denen dieser Tatort geschildert wird, weil es hätte für mich auch die Mutter sein können. Also ich war schon so quasi 70%, 30%. Eher war es die Louise. Mhm. Aber weil hier steht halt so, also es ist halt so, das Baby ist tot, das Mädchen liegt da, man hat den Tatort fotografiert und dann steht da halt nur so, die Mutter stand unter Schock. Weil da, finde ich, hätte es auch die Mutter sein können, die quasi sowas getan hat. Und als sie das Zimmer betrat, in dem ihre Kinder hingestreckt lagen, also natürlich denkt man da eher, okay, es war jemand anderes, aber es hätte auch irgendwie, also ich war mir nicht so hundertprozentig sicher. Denn dann, wenn es heißt, wenn nämlich quasi hier Louise beschrieben wird, was sie macht, da steht dann nur die andere, die musste man auch retten. Und da war ich mir auch nicht so klar, wer ist sie. Also weißt du, es wird schon so ein ganz bisschen noch offen gehalten und ich finde, eigentlich wäre das Buch genauso plausibel gewesen, wenn am Ende die Mutter die Kinder umgebracht hätte.
Das finde ich interessant, Die Louise wird ja auch an einer Stelle so als Ersatz mehr bezeichnet, aber eher so Ersatz im Sinne von, also im Französischen ist auch das Wort tatsächlich das deutsche Wort, Ersatzmär, und das ist so wie so, wie so Ersatzcafé. Also sozusagen, das hat so diese Bedeutung, ja, und insofern, ja.
Und zum Teil kommt es halt schon auch in dem Buch ganz schön rüber oder ganz gut rüber, dass diese Leute, also Paul und Miriam, eigentlich, also man fragt sich so ein bisschen, warum habt ihr denn Kinder? Weil die arbeiten halt nur und die müssen dann halt von dieser Nanny versorgt werden und abends sind sie ihr quasi noch dankbar, wenn sie die Kleinen schon ins Bett gebracht hat oder wenn sie ihnen einen freien Abend irgendwie möglich macht. Und deshalb dachte ich mir so, okay, wäre auch für mich ein schlüssiger Plot, wenn die umbringt. Oder das irgendwie der Nanny anhängt oder so. Also ich hatte schon noch ein bisschen quasi noch weitere Möglichkeiten. Für ganz geklärt war es nicht. Aber dann so mit dreiviertel Lesefortschritt habe ich dann, glaube ich, war ich mir relativ sicher, dass es Louise sein wird. Weil sie dann ja am Ende auch so ein bisschen weirder wird oder so ein bisschen austickt, ne? Und so ein paar Sachen macht, die quasi dann schon so ein Foreshadowing bieten, dass da irgendein Schalter sich umgelegt hat. Wollen wir dieses mit dem Hühnchen? Ja! Lachst du deswegen schon so?
Total die Hühnchenszene, die kann man natürlich, oh Gott.
Sollen wir die mal vorlesen? Also es ist jetzt da, ist ja da so, dass quasi so ein bisschen schon einerseits das Misstrauen sich aufbaut in der Familie Louise gegenüber und Louise andererseits immer mehr Probleme in ihrem Leben hat, finanziell und mit der Wohnung. Und quasi die Dinge beginnen so ein bisschen aus den Fugen zu geraten, könnte man vielleicht sagen. Da gibt es dann eine Szene, wo Miriam nach Hause kommt und etwas, also Folgendes sieht. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Miriam will gerade den Kühlschrank öffnen, da sieht sie es. Da, mitten auf dem kleinen Tisch, an dem die Kinder und die Nanny immer essen. Ein Hühnergerippe auf einem Teller. Ein glänzendes Gerippe, an dem nicht mehr die kleinsten Fitzelchen Fleisch sind, nicht die geringste Spur. Man könnte meinen, ein Geier habe es abgenagt oder ein starrköpfiges, äußerst gründliches Insekt. Ein Mistvieh auf jeden Fall. Sie starrt das Skelett an, das gebogene Brustbein, die spitzen Rippen, die saubere, glatte Wirbelsäule. Die Beine wurden ausgerissen, aber die Flügel sind noch da, verdreht, die Gelenke überdehnt, kurz davor auszubrechen. Die gelblich schimmernden Knorpel sehen aus wie getrocknete Eiter. Durch die Lücken zwischen den kleinen Knochen sieht Miriam das leere Innere des Brustkorbs. Es gibt kein Fleisch mehr, keine Organe, nichts Verwesliches an diesem Skelett, und doch kommt es Miriam so vor, als wäre es ein Aas, ein widerlicher Kadaver, der hier vor ihren Augen weiter verfault in ihrer Küche. Sie weiß genau, sie hat das Huhn an diesem Morgen weggeworfen. Das Fleisch war nicht mehr genießbar, sie wollte verhindern, dass ihre Kinder sich den Magen verderben. Sie erinnert sich ganz genau, wie sie den Teller über dem Müllsack geschüttelt hat und das Vieh, umgeben von glibberigem Fett, runtergerutscht ist. Es ist mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden des Mülleimers aufgekommen und Miriam hat Igitt gesagt. Dieser Geruch am frühen Morgen drehte ihr den Magen um. Miriam nähert sich dem Tier, das sie nicht zu berühren wagt. Das kann kein Irrtum, kein Versehen Louises sein. Noch weniger ein Scherz. Nein, das Gerippe riecht nach Spülmittel mit Mandelduft. Louise hat es gründlich gewaschen, sie hat es gesäubert und es dorthin gelegt wie eine Rache, wie ein unheilvolles Totem. Jetzt kommt ein neuer Absatz. Später hat Mila ihrer Mutter alles erzählt. Sie lachte und hüpfte, während sie erklärte, wie Louise ihnen beigebracht hatte, mit den Fingern zu essen. Auf ihren Stühlen stehend hatte Adam und sie die Knochen abgekratzt. Das Fleisch war trocken und Louise erlaubte ihnen, große Gläser Fanta dazu zu trinken, damit es ihnen nicht im Hals stecken blieb. Sie hat sehr darauf geachtet, dass sie das Skelett nicht beschädigten und es nicht aus den Augen gelassen. Sie hat ihnen gesagt, dass es ein Spiel sei und sie eine Belohnung bekämen, wenn sie sich genau an die Regeln hielten. Und am Ende haben sie zwei saure Drops bekommen.
Da-da-da.
Und das ist irgendwie so ein... Das ist ein bisschen, erinnert mich das an so WG-Kriege. Also wenn man... wenn so Mitbewohner so weirde Sachen machen, weißt du, ja. Ich meine, weil man irgendwie so Streit hat, ja. Und dann so, ich habe extra den Müll nicht rausgebracht, ja. Und oben mein Joghurtbecher drauf, ja. Drapiert, damit du dich ärgerst. Und da, finde ich, merkt man so ein bisschen, okay, jetzt sind so Gloves off und Louise tickt nicht mehr ganz richtig. Ja. Und dass sie natürlich auch schon anfängt, die Kinder so zu instrumentalisieren, die sie ja eigentlich, und das kommt ja schon gut rüber, auch total gerne mag.
Ja.
Also sie hat ja nicht von Anfang an so einen Hass gegenüber ihren Kundinnen sozusagen, ja. Sondern...
Also was mich daran so fasziniert, und das war ja auch bei Hinter der Tür so, also diese Überschränkung oder Überschneidung quasi von so Machtstrukturen und familiären Strukturen. Weil das ist ja auch immer mit diesen Angestellten, und gerade auch bei Louise wird es ja auch immer wieder so ein bisschen eingeführt, ja, die Paul und Miriam, die sind so unglaublich dankbar für die und die loben die über den grünen Klee und können ihr Glück gar nicht fassen, dass sie so eine tolle Nanny gefunden haben. Und es gibt dann schon auch immer wieder so ein bisschen so Andeutungen, dass die Miriam, die auch fast, dass die sowas fast Mütterliches hat, ja, also dass die Louise sich halt so um die kümmert und um deren Wohlergehen kümmert, also dieses ganze Care-mäßige, ja. Und einmal nehmen die ja auch auf Urlaub mit, so, und so dieses, ja, so, sie sind keine Angestellte, sie sind Teil der Familie. So ein bisschen ist ja dieser Diskurs, das kennt man ja auch total, ja, für diese ganze Art von Care-Arbeit, die eben im Privaten passiert, ja. Und dabei ist es natürlich so ganz klar eine Machtstruktur, weil als es ja so ein bisschen aus den Fugen gerät, ist ja so, also einerseits hat Louise zunehmend diese Geldprobleme, aber es ist auch klar, dass das kleinere von den beiden Kindern, der Adam, in die Schule kommen wird und deshalb die Marseilles, die Louise nicht mehr brauchen werden. Und dann fantasiert ja Louise so, dann hat sie auf einmal so diese Idee, dass die Miriam und Paul so ein drittes Kind kriegen sollen und dann könnte sie bei dieser Familie bleiben und so weiter. Also es wechselt ja immer wieder zwischen diesem, dass Louise irgendwie sich dieser Familie zugehörig fühlt und Teil dessen sein wird und dann aber immer wieder auch merkt, sie ist es nicht, ja, und das entzündet sich dann eben auch so an diesem Huhn, weil diese Szene wird ja, da geht ja dem zuvor, dass Miriam und Paul am Anfang so voll beeindruckt sind davon, dass die Louise so sparsam ist und dass die immer so guckt, dass nichts verschwendet wird, dass sie Sachen näht und nicht wegschmeißt und so, und eben am Anfang sind die so total begeistert und sind so, ja, voll, das stimmt so total, und bei Louise ist es natürlich total aus einer Not geboren, ja, so, also die verschwendet natürlich nichts, weil sie sich das gar nicht leisten kann, ja, und dann gibt's halt so diesen Moment, wo Miriam sich so unter Anführungszeichen von Louise emanzipieren will und von ihrem Regime, und wo sie so sagt, also sie nimmt sich das ja auch so ganz bewusst, ich schmeiß jetzt die Sachen, also weil davor hat sie zwar auch Sachen weggeschmissen, hat aber dann immer den Müll runtergebracht, bevor die Louise kam, damit die Louise das nicht merkt, und da war sie so ein bisschen, auch so ein bisschen so, ich rebelliere jetzt quasi gegen Louise und ihr Regime. Deswegen meinte ich auch das mit dem Mütterlichen, ja, wie es ja auch bei Hinter der Tür ist. Ja, ich rebelliere da jetzt so ein bisschen dagegen. Und dann kommt halt dieses Ding von Louise. Und ich finde es so subtil, irgendwie wieder diese unterschiedlichen Dynamiken da so reinspielen. Ja, so. Und eben wie dann auch so dieses, das Bürgerliche und das Arbeiter oder so prekäre Milieu, weil natürlich für Louise muss das halt schon total krass sein, ja, so dieses, wie die leben, ja, so, und das wird ja auch immer wieder so, dass sie ja dann auch in dieser Wohnung sich so heimisch fühlt, ja, und in ihrer eigenen Wohnung ja gar nicht mehr sein will, ja, so, und da gibt's auch so eine Szene relativ gegen Ende, wo dann der Vermieter von Louise in ihre Wohnung kommt und sich so wundert und so sich denkt, hä, wohnt hier überhaupt? Es ist eine möblierte Wohnung, und so ganz verwundert ist, weil die so aussieht, wie er, als er sie ihr vermietet hat. Also die ist da überhaupt nicht heimisch geworden, ja, so. Und das finde ich irgendwie so toll beobachtet, ja, und vielleicht so diese Diskrepanz auf unterschiedlichen Ebenen, ja, ja. So.
Wobei, also ich habe jetzt überlegt, ob ich es mir noch bis zum Ende aufheben soll, aber vielleicht kann ich das jetzt ja mal sagen.
Yes!
Nee, ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt, oder ich bin mir nicht sicher. Genau, weil was es schon hat, wie du auch sagst, ist dieses Panorama einfach, das halt so dargestellt wird, diese Verschränkungen verschiedener Milieus und auch Problematiken so von verschiedener Mutterschaft auf verschiedene Art und Weise und so. Aber ich habe mich ein bisschen gefragt, ist, ob das nicht auch irgendwie ein misogynes Buch ist.
Aha.
Mhm. Weil quasi, also weil einerseits will man ja so denken, ja, es ist eine quasi Schriftstellerin, die schreibt über zwei Frauen und so. Und ein bisschen hat es ja schon diesen Charakter auch der Anklage oder des Aufzeigens so von Missständen. Mhm. Aber dadurch, dass man selber als Leserin so überhaupt kein Mitgefühl für Louise entwickeln soll, hat es ja auch was so Verurteilendes. Oder beziehungsweise ich finde, vielleicht so als These, es werden eigentlich zwei Frauen gegeneinander ausgespielt, das ganze Buch lang. Mhm. Also beide werden als schlechte Mütter dargestellt. Die eine, weil sie arbeitet, also weil sie außerhalb des Hauses arbeitet. Und die andere, weil sie quasi als Nanny Care-Arbeit für eine reiche Familie hat. Und dann immer wieder wird ja betont, dass sie ihre Tochter vernachlässigt hat. Hm. Und der Mann quasi wird ja nie irgendwie, also der kommt ja nie ins Spiel. Hm. Man könnte ja auch irgendwie so sagen, warum passt der nicht auf die Kinder auf? Oder weißt du, also es wird immer quasi, immer wieder wird vorgeführt, was Miriam für eine schlechte Mutter ist. Immer wieder wird vorgeführt, was Louise für schlechte Mutter ist und was sie aber auch für schlechte Menschen sind, wenn sie irgendwie dann miteinander interagieren. Mhm. Also Louise wird am Ende zur Mörderin und Miriam wird ja auch irgendwie quasi immer wieder problematisiert, wie sie mit Louise umgeht. Mhm. Und ich bin mir irgendwie nicht so sicher, was das quasi für einen Endeindruck bei mir hinterlassen soll. Mhm. Weil, weißt du, wie ich meine, wenn man jetzt so dieses Panorama. Ja, das ist es schon, aber es sind ja Sachen, die sind bekannt. Also die junge Mutter Paris, die quasi arbeiten möchte, ist halt was Bekanntes. Dann dieses Nanny-Ding, also das ist ja auch quasi.
Ja, ja. Mhm.
Ja, also gerade so, was ein bisschen vielleicht eine Auflösung ist, ist, dass ja Miriam quasi auch aus Marokko stammt und Louise weiß ist. Mhm. Weil sonst ist es natürlich immer die Nanny of Color, die weiße Kinder durch die Upper West Side fährt. Aber ja, also ich fand es irgendwie weniger quasi Gesellschaftskritik und mehr Frauenkritik tatsächlich. Also quasi, was du machst, ist es verkehrt.
Ja, aber ich finde es total interessant, was du sagst und ich würde das total teilen, so dieses, man hat wenig Sympathien für Louise auf alle Fälle. Für Miriam finde ich, ist es so ein bisschen ambivalenter. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob nicht so der Punkt wäre, so, man kann es nicht richtig machen. Also weißt du, so ein bisschen anders, als du es jetzt zuletzt gesagt hast, so der Punkt wäre, oder die Kritik wäre vielleicht, das sind sozusagen die Verhältnisse und deswegen gibt es keine individuelle Schuld darin, ja, sondern du kannst es halt eigentlich immer nur falsch machen. Und das ist ja beim Thema Mutterschaft, glaube ich, das ja auch so überladen ist, ja, mit so Erwartungen oder so, ja, an denen ja auch alle möglichen Figuren immer wieder scheitern oder auch Menschen im realen Leben, ja, dass man es halt einfach nicht richtig machen kann. Um jetzt auch nochmal auf diese Eingangsfrage zurückzukommen, der Psychologie, weil das finde ich nämlich schon, mir gefällt es oder ich finde das interessant an diesem Buch, dass sie eben genau nicht versucht, eine Psychologie zu betreiben. Weil es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, das ist so ein 90er-Jahre-Film, der heißt Die Hand an der Wiege. Und das ist auch so eine ähnliche Geschichte. Also so eine Frau, die so als Nanny in so eine Familie geht, da ist nur so ein Baby. Und dann versucht sie quasi, die Mutter umzubringen und deren Platz einzunehmen. Ja? Und da wird es halt dann aber so erklärt, dass die selber ein Kind verloren hat. Also es wird halt total psychologisiert und damit individualisiert. Und das macht ja dieser Roman nicht. Also ich glaube auf eine Art, ich würde auch nicht sagen, dass er Louise unbedingt die Schuld gibt. Na? Also weißt du, wie ich meine? So, also man lernt sie halt kennen auch auf eine Art als so verfangen in ihren Umständen und Zuständen, dass man jetzt nicht unbedingt weiß, ob, also es hätte natürlich jetzt nicht unbedingt darauf rauslaufen müssen, aber ich finde schon interessant, dass es sich so in gewisser Hinsicht eine Schuldfrage verweigert. Und ich finde auch in Bezug auf Miriam, also weil das ist ja auch immer dieses, dass man so mitläuft bei jeder Entscheidung, die sie trifft oder bei jeder Situation denkt man so, mein Gott, und weißt du, weil man ja eben weiß, was passieren wird, ja, so, dass man sich so wünsche, sie würde sich anders verhalten, aber es ist eben nicht so dieses, sie hat sich falsch verhalten irgendwie.
Aber wenn du jetzt halt sagst, das ist quasi nicht individualisiert, sondern das ist quasi so ein Allgemeinheitsding, dann ist ja die Aussage, wenn Mütter arbeiten gehen, leiden die Kinder. Und in diesem Buch ist das Leiden halt, sie sterben. Also ich finde halt, du hast gesagt, so egal wie man es macht, macht man es verkehrt und man kann quasi nicht gewinnen. Aber das Ding ist ja so, dass, also das Pol oder Paul nie irgendwie damit reingenommen wird in diese Gleichung. Ja. Also vor allem am Ende, da gibt's doch dann einmal diese Szene so, dass Luis kommt nicht in die Arbeit, weil sie krank ist und Miriam muss zu Gericht, weil eine Gerichtsverhandlung ist und kann halt dann nicht auf die Kinder aufpassen. Und dann sind alle so, scheiße, die Nanny kommt nicht und ich muss eigentlich quasi, also sie hat ja wirklich einen wichtigen Job, so, ne? Also Anwältin sein ist ein wichtiger Job. Und dieser Paul mit seinem Pseudo-Musikproduzenten-Job, wo man halt jederzeit anrufen könnte, Leute, ich komme eine halbe Stunde später. Da geht's nicht um Leben und Tod, so. Da können Leute eine Stunde warten. Das wird überhaupt nicht in Betracht gezogen, sondern es ist dann quasi die Schuld dieser Nanny oder es ist die Schuld der Mutter, weil sie musste ja arbeiten gehen. Und das fand ich schon eigentlich irgendwie doof.
Ja.
So. Nee, da, oder fand ich halt misogyn auf eine Art und Weise, so. Dass quasi die beiden, natürlich die Schuldfrage ist nicht geklärt, aber die beiden Leute, die für Schuld zumindest in Frage kommen, in der Logik dieses Buchs, sind Luis und Miriam.
Absolut,
So. Und das meine ich damit, dass zwei Frauen oder zwei Lebensentwürfe von Frauen gegeneinander ausgespielt werden, ohne quasi das System und ohne die Männer oder das Patriarchat da irgendwie mit einzubeziehen. Also es ist auch okay, quasi, wenn man das dann so reflektiert. Aber ob das das Buch will, bin ich mir nicht so sicher. Oder ob es eigentlich nur diese beiden Frauen pausenlos vorführt. Weil es wird ja auch nur gezeigt, wie beide immer scheitern in allem, so. Beide scheitern in ihrem Job eigentlich.
Ja, wobei Miriam ist ja schon dann eher so, die macht ja schon Karriere. Also es läuft ja schon sehr gut für sie.
Ja, genau, aber halt so, zu welchem Preis irgendwie. Absolut. Also, und beide scheitern als Mütter und irgendwie,
Nee, da gebe
ich das schon so ein bisschen frauenfeindlich,
Da gebe ich dir total recht. Es ist aber vielleicht auch so diese Frage von, willst du bestehende Verhältnisse abbilden oder willst denen was so? Aber stimmt, du hast recht dafür, dass man dann wirklich auch so eine Kritik an dem bestehenden Verhältnis aus so einer feministischen Sicht üben würde, fehlt halt was. Da gebe ich dir total recht, weil ich meine, es ist ja auch interessant, weil in Frankreich ist ja dieser Diskurs der arbeitenden Mutter, das ist ja nicht so wie in Deutschland. Also in Frankreich ist eigentlich das, was Miriam macht, nämlich 2 oder 3 Jahre zu Hause bleiben, total unüblich. Eigentlich ist es ja total üblich für Frauen, dass die sehr schnell nach der Geburt der Kinder wieder arbeiten gehen, weil es ja auch dieses ganze Crash-System gibt. Und insofern, aber sozusagen, obwohl das immerhin nicht dieser Topos ist, so der Rabenmutter, die dann, oder das ist normalisierter, sage ich mal, dass Frauen, obwohl sie Kinder haben, auch eine Karriere haben und beruflich erfolgreich sein wollen, ist es eines natürlich nicht, im Diskurs, und da gebe ich dir total recht, es ist trotzdem so, dass natürlich Frauen sich trotzdem 100% um die Care-Arbeit kümmern. Also das ist eben nicht, wie du sagst, dieser Diskurs ist, dass man sagen würde, okay, cool, die Mutter arbeiten, aber die Männer, die Väter fühlen sich auch in der Verantwortung dessen, auch beizutragen zu dieser Care-Arbeit. Also wie du sagst, ist es ganz klar, die Kinder sind Miriams Aufgabe und es wird auch die Nanny angeschafft, weil sie arbeiten gehen möchte. So. Das stimmt total.
Aber ich meine, was ein bisschen sein könnte, dass es quasi so eine Art Kritik ist an diesem Girlboss-Feminismus.
Ja, absolut.
Also so diese Idee von wegen, du musst nur genau das machen, was die Männer machen. Und quasi Care-Arbeit wird dann 100% ausgelagert. Und gleichzeitig verändert sich aber nichts an dem bestehenden Familienbild, weil trotzdem hast du noch das Gefühl oder verspürst du noch die Pflicht, diese Familie zu haben, zwei Kinder, weil man könnte ja auch sagen, ja, beide arbeiten 60 Stunden die Woche und dann hat man halt keine Kinder. Aber trotzdem haben die ja, Miriam und Paul ja das Gefühl, sie brauchen diese Family. Also daran hat sich nichts verändert an diesem Familienbild und die Frau geht einfach voll arbeiten und das wird ja hier schon aufgezeigt, dass es nicht geht. So. Es leidet immer jemand. Also entweder ihr müsst halt dann keine Kinder haben oder ihr könnt halt nicht 150% beide arbeiten. Oder die Nanny darf keine Kinder haben und muss quasi komplett eure Leibeigene sein, aber alles gleichzeitig funktioniert einfach nicht. Und dann gibt's halt am Ende den großen Knall.
Ich finde auch, es ist halt schon so, es zeigt halt, wie du sagst, diesen neoliberalen, feministischen Diskurs, so dieses alles ist möglich, man kann natürlich Karriere und Kinder und so weiter haben. Und der ja sehr auch bürgerlich geprägt ist, weil es eben ausblendet, dass das natürlich nur um den Preis geht, dass man andere Leute hat, die das für einen übernehmen. Und also da gibt es ja auch so ganz bekannte Beispiele, diese Sheryl Sandberg, die auch so eine Vice-CEO von Amazon ist, die dann halt auch so irgendwelche Bücher.
Lean in.
Genau, so über Führungsstil und dass man so am Tisch sitzen soll und so weiter und halt aber überhaupt nicht problematisiert, dass sie halt auf so einer Armee von Care-Workern das aufgebaut ist, die dann halt zum Teil auch natürlich sehr viel schlechter bezahlt sind und so weiter und so fort.
Ich habe mir das immer, ich finde, in New York City sieht man das krass viel und in Paris eigentlich auch, dass man total viele so tagsüber Frauen of Color sieht, die weiße Kinder irgendwie in so einem Doppelbuggy rumschieben mit Tüten. Und ich habe mich nur immer gefragt, wo sind denn deren Kinder?
Ja.
Weil weißt du, solange das quasi alleinstehende Frauen sind, die das halt als Job machen, okay, aber die meisten haben ja selber Kinder, die dann unbeaufsichtigt zu Hause sind.
Ja.
Und das ist ja hier, dann wird ja hier auch gezeigt mit dieser Stefanie, eben die Tochter von Louise, die auch als Kind schon immer dann zum Teil mitgeschleppt wurde zu den Familien und da dann so als Person zweiter Klasse behandelt wurde.
Und ich finde, das ist ja auch gleich zu Beginn Thema, als nämlich Paul und Miriam werden da so gezeigt, wie sie sich überlegen, eben wir suchen jetzt eine Nanny und ich glaube, der Paul sogar explizit oder irgendjemand in deren Bekanntenkreis sagt, ja, aber achtet darauf, dass die ihre Kinder nicht da hat, dass die Kinder irgendwo OPI sind, also sozusagen in ihren Herkunftsländern. Das spielt auch auf das an, eben, dass sie alle, also viele aus den ehemaligen französischen Kolonien kommen und die eben so sind, da wird es ja schon mit thematisiert. Ja, also dass es eigentlich besser ist, wenn die keinerlei Verpflichtungen haben, weil sie dann eben so da sein können. Und das ist ja aber, glaube ich, auch in so in den USA in so einem, also es war ja traditionell, glaube ich, lange so afroamerikanische Frauen, die sich halt um die Kinder von Weißen gekümmert haben und dadurch halt so ihre eigenen Kinder sich da nur bedingt drum kümmern könnten. Ja, so. Und das ist ja, und wie du sagst, ich finde es auch interessant, weil Louise ja eigentlich darin voll die Ausnahme ist. Das wird ja auch im hinteren Teil des Buches, freundet sie sich ja so ein bisschen mit einer anderen Nanny an und dann sieht man sie auch so ein bisschen auf diesen Spielplätzen und wer da, also diese ganzen Nannys, die dann da auch zusammenkommen und sie ist die totale Ausnahme, weil sie eben eine Weiße ist. Ja, aber ist dann eben markiert durch die Arbeiterherkunft, glaube ich, ja. So.
Dann in dieser Nanny-Gruppe hat sie ja noch die Privilegien eigentlich, oder ist sie noch relativ privilegiert durch ihr Weißsein und französische Papiere haben und so. Und trotzdem kriegt sie es nicht hin, ne? Also das finde ich dann wieder ganz gut, dass es sozusagen, du kannst so die privilegierteste Nanny haben oder sein, das ist trotzdem quasi einfach ein schwieriges System.
Ja, so. Als so kleine Fußnote zu dem, was wir gerade besprochen haben, also diese wahre Begebenheit, auf der dieser Fall, auf der der Roman basiert, da ist es genauso, wie du es jetzt auch geschildert hast. Die Nanny war so eine aus der Dominikanischen Republik, also eine Frau of Color. Und die Familie war weiß. Und da war es sogar so, dass die Mutter, glaube ich, nicht gearbeitet hat. Und die hatten halt so drei Kinder. Genau, und es war aber so dieses sehr, also so rich upper class New York Familie. Und da war es aber auch interessant, dass in dem Gerichtsverfahren oder im Nachgang zu diesem Mord wurde eben ganz stark diese psychologische Dimension, also die Frau wurde dann als so depressiv und mit Angststörungen diagnostiziert und dass sie das ihren Arbeitgeber innen verheimlicht habe und die hat eben aber auch so drauf plädiert, dass sie also quasi so ein bisschen, glaube ich, so als unzurechnungsfähig gelten würde, um eben diesen Mord irgendwie zu erklären. Und das finde ich halt schon interessant, auch vor diesem Hintergrund nochmal, dass sich Leila Slimani genau dieser Erklärung so stark verweigert. Aber vielleicht, um nochmal jetzt auf die Gewalt dieser Tat zurückzukommen, also mehrere Sachen da vielleicht. Der Roman hat auch noch einen anderen Intertext, also auf den es anspielt oder der wichtig dafür ist, das erzählt Leyla Slimani auch in Interviews, und zwar das Theaterstück Die Zofen von Jean Genet, die Les Bonnes heißt es auf Französisch, das 1947 veröffentlicht wurde, und das basiert interessanterweise auch wieder auf einer wahren Begebenheit, und zwar auf der sogenannten Affaire Papin, und zwar ist es die Geschichte von zwei Schwestern, die auch als Dienstmädchen und Köchin in einem Haushalt in Le Mans gearbeitet haben und dann 1933 aus dem Nichts oder vermeintlich aus dem Nichts heraus ihre Dienstherrin und deren Tochter erschlagen und dann auf brutale Weise zerstückeln. Und das ist halt ja schönes so. Und es ist dann sozusagen wie so ein doppelter Intertext. Ja. Und ich finde das interessant, vielleicht jetzt um noch so eine dritte Lektüre da auch noch mal reinzubringen. Ich habe dir das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Es gibt in diesem Buch Motherhood as Institution and Experience von Adrienne Rich. Das ist so aus den 70er Jahren. Adrienne Rich ist ja Feministin und aber vor allen Dingen auch Dichterin. Und die hat eben in den 70er Jahren ein Buch über Mutterschaft geschrieben. Und da gibt es eben auch einen Teil über die, das Kapitel heißt Heart of Darkness. Und da gibt es halt so auch ein Beispiel oder eine Geschichte, das sie nimmt als Ausgangspunkt, und zwar die Geschichte von einer Frau, die in den 70er Jahren in Chicago, die 7 Kinder hatte und in den 70er Jahren in so einem Vorort von Chicago lebt und auch vermeintlich aus dem Nichts heraus auf einmal, ich glaube, 3 oder 4 ihrer Kinder auch auf brutalste Weise zerstückelt und ermordet. Und Adrienne Rich referiert in diesem Kapitel oder rekapituliert diese Geschichte und sagt dann eben, es ging dann eben sehr schnell darum, natürlich auch so, dass die irgendwelche psychischen Probleme hatte, und dann wurde sozusagen angeguckt, was war da vorher passiert und auch die Beziehung zu dem Mann und so weiter und so fort. Und was ich halt so dann so radikal finde, ist, dass Adrienne Rich dann halt so sagt, im Grunde sagt sie so, ja, man kann das alles machen, man kann auch sozusagen auf dieser individuellen Ebene das sehen, aber sie nimmt das eigentlich als so ein Beispiel oder so ein Zeichen einerseits für die Gewalt, die Institution Mutterschaft, und damit meint sie im Grunde also Mutterschaft, wie es halt in der patriarchalen Gesellschaft möglich ist, dass das eben sozusagen, dass die Gewalt, die Frauen indirekt dadurch angetan wird, sich da auf eine Art so Bahn bricht, indem die Frauen dann eben so quasi acting out auf so eine ganz radikale Weise, was halt schon mal krass ist. Und das andere ist, dass sie eben aber auch auf einer anderen Seite sagt, dass auch Mutterschaft sowas, ja, Dunkles hat, also auch sowas, ja, Verschlingendes oder wie auch immer. Ja, also das ist jetzt so eine gewisse Ambivalenz in diesem Mutterschafts- also es geht ja, glaube ich, so um so eine gewisse Ambivalenz in dieser Erfahrung auch, ja, so. Also es ist so beides. Und ich musste da so ein bisschen daran denken, weil, weißt du, was wir ja auch so gesagt haben, es geht ja in dem Buch um Mutterschaft, also eben einerseits von Miriam, aber eben auch von Louise, die ja diese Mutterschaft gegenüber diesen Kindern, die nicht ihre eigenen sind, annimmt. Und gleichzeitig natürlich ist es so ein Zustand in eben diesem System, was du ja auch vorhin gesagt hast, mit diesem patriarchalen System, dass du als Frau eigentlich nur verlieren kannst, ja, so. Und das hat, glaube ich, eben damit zu tun. Und
aber der Unterschied ist ja doch, dass die Louise nicht die Mutter ist. Also, weißt du, das ist ja nicht 1:1 übertragbar, weil eben aus der Mutterrolle kommst du de facto nicht raus, solange du und deine Kinder leben. Mhm. So. Und sie ist aber nicht die Mutter, also weil das ist ja schon bei so Morden und so, also nicht, dass ich irgendwie Psychologin wäre oder so, aber aus meiner True Crime Kenntnis gibt's relativ oft so die Erklärung, ich wollte einfach, dass quasi Zustand X aufhört, also, und dann hat's halt so einen Schalter umgelegt und ich habe einfach den Zustand X beseitigt. Weißt du, ich meine? Und das war dann halt meine Ehepartnerin oder das waren die Kinder oder Punkt, Punkt, Punkt. So. Aber die Louise hätte einfach kündigen können. So, natürlich, die ist prekär beschäftigt, die hatte Geldsorgen, das ist alles ganz schlimm, aber so dieses Entkommen alleine wäre durch eine andere vertragliche, anderen Vertragsbruch einfacher gewesen. Also ich finde nicht, dass das 1:1 übertragbar ist. Das hätte das quasi erklärt, wenn die Miriam die Mörderin gewesen wäre. Und klar ist sie irgendwie so eine Mutter bei Brock by Proxy so. Ja. Oder so ein Mutterersatz, aber trotzdem ist sie halt, ist es ja arbeitsrechtlich quasi einfach ein Vertrag und kein lebenslanger Vertrag.
Die Lesart, die dieser Roman nahelegt, ist ja, dass diese Care-Arbeit, dass sich da so eben die Grenzen verschwinden zwischen, es ist ein Arbeits-, also weil allein diese Fantasie, dass Louise sich denkt, so, die müssen jetzt noch ein Kind bekommen, damit ich da weiter bleiben kann, da geht ja schon was total verquer. Und ich glaube, das finde ich auch das Starke an diesem Buch, ist nicht, dass Louise so dargestellt wird oder nicht nur, dass sie jetzt so völlig einen Hau weg hat und sich da in was verrennt, sondern ich finde, es wird schon auch gezeigt, dass ja, sag ich mal, der Diskurs oder die Institution immer wieder suggeriert, nee, du sollst dich auch als Teil der Familie sehen. Du bist jetzt Teil der Familie. Du nimmst irgendwie diese, also deswegen, ich finde diesen Begriff der Institution Mutterschaft, das ist so ein bisschen irreführend, aber ich glaube, Rich denkt es auch nicht unbedingt nur im Hinblick auf biologische Mutterschaft, sondern es ist sozusagen Personen, die halt diese, im Grunde würde man sagen, heute Care-Arbeit übernehmen, sind dann auch in dieser Institution gefangen. Und diese Vermischung eben von diesen, ja, Arbeitsverhältnissen mit familiären Verhältnissen, mit diesem Machtgefälle. Und das ist sozusagen das, was hier dargestellt wird und was, glaube ich, schon auch auf so eine Art, so ein Katalysator dafür ist, dass es zu diesem radikalen, oder man könnte ja auch sagen, die Louise, der wird ja auch extrem Gewalt angetan. Das merkt man ja auch so in diesen unterschiedlichen, auch in ihrer Beziehung mit diesem Mann, mit dem sie war, und auch so in diesen Unterschieden. Also es ist so eine soziale Art von Gewalt oder eine symbolische Art von Gewalt, ja, so. Naja. Also dass die ja eigentlich so in diesen Verhältnissen immer diejenige ist, blöd gesagt, die halt Fakt ist. Und wie du es auch beschrieben hast, sie kann sich, glaube ich, oder weißt du, es wäre ja auch naheliegend zu denken, genau, sie kann sich halt nicht anders helfen, in diesen Zustand zu beenden, als durch dieses Radikale. Weißt du, wie ich
meine? Aber eigentlich nicht. Sie kann kündigen und in der Bäckerei arbeiten.
Aber,
so, also, weißt du, ich meine, so offen, meine, das ist schon so ein bisschen.
Ja, ja. Entschuldige.
Nein, nein, nee, eine Mutter ist immer Mutter. Die kann nicht kündigen. Und, also sie kann natürlich abhauen,
ja, genau,
aber sie ist
aber
dann trotzdem,
sie, ja,
aber sie ist ja trotzdem dann da drin noch gefangen, ja, und muss eigentlich rechtlich gesehen, ja, Unterhalt zahlen und muss, also ist ein längerer Prozess, als zu sagen, lieber Arbeitgeber, übermorgen komme ich,
ja,
nicht mehr. Ich finde, ja, ich habe mich eh auch gefragt, so, was ist die Motivation jetzt für diesen Mord?
Mhm.
Also am Ende, weil es gibt ja quasi Affekt, so, es,
ja,
die Kinder haben sie genervt und die hat sie halt getötet.
Mhm.
Es gibt Rache, also das quasi die intendierte Person eigentlich Miriam und, oder Personen Miriam und Paul sind, und dass sie die eigentlich sich an denen rächen will aus irgendeinem Grund, aber eigentlich hat sie ja auch nicht so einen krassen Hass gegenüber Miriam, oder? Also so ein bisschen natürlich schon, aber an sich haben die sie ja so okay behandelt.
Ja.
Natürlich innerhalb dieses scheiß Systems. Ja, oder es gibt halt, ich weiß nicht, was es noch für niedere Beweggründe gibt oder wie das heißt. Ja, weil an sich finde ich, natürlich ist es, wie du sagst, es ist alles so ein System und sie ist Fakt und sie ist da drin, aber ich finde halt, so ein Mord ist schon
eine krasse Nummer.
Das ist, finde ich, ein bisschen krasser, als in einem beschissenen Arbeitsverhältnis zu sein. So, das kann man einfach jetzt nicht schönreden.
Ja.
So beschissen es Nannys auch geht. Das heißt, habe ich mich halt schon gefragt, wow, dann das muss man halt dann doch irgendwie psychologisieren, weil ich finde es jetzt nicht den rationalsten, der rationalste Weg ist es nicht, um aus dieser Sache rauszukommen.
Aber da finde ich auch nochmal dieses letzte Kapitel interessant, das ja aus der Perspektive dieser Kommissarin geschildert wird. Und wo, also ich habe mich dann auch gefragt, ob man dann eigentlich alles, was davor passiert ist, auch als so eine Rekonstruktion dieser Kommissarin gesehen werden soll. Weil es gibt ja auch ein, zwei Situationen, gerade wenn so ganz randständige Figuren auf einmal ein Kapitel haben, da versteht man, das ist in so einer Verhörsituation, eine Zeugenbefragung vor der Polizei.
Ja.
Na, und jedenfalls, also in diesem letzten Kapitel, da erlebt man quasi diese junge Kommissarin, die kurz davor ist, wieder in diese Wohnung zu gehen und was man so eine Rekonstitution der Szene nennt. Also die spielen quasi nach, was da passiert ist. Und diese junge Kommissarin, Nina heißt sie, glaube ich, soll eben die Louise spielen. Und dann wird sozusagen Schritt für Schritt wirklich so das Geschehen nachgespielt. Und es gibt ja da so einen, ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, aber es gibt sowas, wo sie sagt, und manchmal passiert in dieser Rekonstitution etwas, wo man auf einmal etwas versteht oder etwas klar wird, was man vorher nicht verstanden hat. Also es ist wie so ein Nachspielen, und in dem Nachspielen, Nachstellen gibt es auf einmal so einen Moment der Erkenntnis oder der Erleuchtung. Ja, so. Und interessanterweise, ich musste nur gerade dran denken, weil du gesagt hast, so am Ende, es bleibt so eine Leerstelle. Und da wird ja so suggeriert, das Einzige, was diese Leerstelle füllen kann, ist sowas eigentlich fast schon so Performatives, wie so ein, wir stellen das jetzt nach und dann verstehen wir das vielleicht, aber eine andere Möglichkeit gibt es fast nicht. Ja, so, also weil so dieses, es scheint ja aus dem Nichts heraus dann auf einmal so eine Erkenntnis zu passieren.
Ich habe mich auch gefragt, ob, weil ja dann kurz bevor es quasi zum Ende des Buchs oder zu diesem Showdown kommt, wird ja relativ genau auf Luises quasi Wohnungsangst oder halt die Angst wirklich, dass sie auf der Straße sitzt. Also sie wird ja auch rausgeschmissen von ihrem Vermieter aus der Wohnung. Ich habe mich auch gefragt, ob das quasi mehr so eine existenzielle Angst war. Also dass es eigentlich gar nicht so viel mit dieser Familie zu tun hatte. Weil ich meine, sie ist ja jetzt, die ist ja irgendwie, wie alt wird sie sein? Um die 50 oder so, Louise. Hat es ja schon ihr Leben lang gemacht. Also eigentlich könnte man auch sagen, warum denn ist denn jetzt der Punkt, wo du irgendwie so austickst? Ja. Und aber was jetzt ja schon das einzige Mal ist, sie hat diese krassen Schulden, sie hat einfach existenzielle Ängste, auf der Straße zu sein. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass da vielleicht sowas dahinter steckt von, also weißt du, aber wenn man so denkt, man sitzt auf der Straße, das ist ja so eine krasse Unsicherheit. Und wenn du halt wenigstens so eine Straftat begehst, dann weißt du, also ist natürlich schlecht, aber du weißt, was passiert. Also ich hatte auch das Gefühl, dass sie vielleicht einfach da so, ob das vielleicht damit viel mehr zusammenhängt als mit irgendwie dem Hass oder so auf diese, auf diesen Job und auf die Familie. Also war ich mir dann auch nicht mehr ganz sicher.
Und es ist ja interessant, weil es gibt ja auch so einen Moment kurz davor, wo ja eine aus diesem Kreis der Kindermädchen sie anspricht und sagt, hey, mich hat jemand drauf angesprochen, die kriegt jetzt demnächst Zwillinge und du wirst ja quasi ab Herbst nicht mehr bei den Marseilles arbeiten. Wie ist es? Die wäre total an dir interessiert. Und da rennt sie ja weg und ist so, wo man sich denkt, also weißt du, an das anschließend, was du gerade gesagt hast, sie hätte ja quasi einen Anschlussvertrag. Sie könnte ja sofort wieder woanders anfangen zu arbeiten. Ich glaube auch so dieser Moment, wo sie dann wirklich aus dieser Wohnung rausgekickt wird und so eine existenzielle Verlassenheit vielleicht spürt, die sie vorher noch so ein bisschen kaschieren konnte, macht halt vielleicht so einen Kippmoment. Und es ist ja auch interessant, dass es ja, also sie versucht sich ja selbst zu töten. Ja, sie schafft es nicht. Aber eigentlich ist es ja, wie oft, also mich hat es vielleicht auch so ein bisschen an dieses, weißt du, also, ne, bei so Femiziden, na, so, also es ist ja, oder bei so Amokläufern, das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen, aber es ist ja auch oft so dieses Selbsttötungsmoment und es geht nicht nur darum, ich töte mich selbst, sondern ich reiß auch noch jemanden mit in meinen Tod, ja, weil das ist ja auch interessant, sie könnte sich ja einfach auch nur selbst umbringen, ja, so. Und warum reißt sie diese Kinder mit? Ja, die halt auch natürlich so diese Schwächsten sind. Ja, und ich glaube, es hat schon auch was eben auch da wieder mit dem zu tun.
Dann schlaf auch du.
Ja.
Gefälligst. Nicht nur ich.
Ja, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das irgendwie, mir hat das gefallen, obwohl ich ja eigentlich sonst sehr auf das bin, dass ich so eine gute Psychologie auch mag in Romanen, da fand ich es irgendwie total stark, dass es so eine Leerstelle bleibt und dass man am Ende nicht weiß, warum sie das gemacht hat. Ja, und dass es nicht erklärt wird. Und ich finde, es ist so, am ehesten werden ja so diese sozialen Verhältnisse angeboten als so ein Erklärungsmuster, aber auch da bleibt es irgendwie so ein bisschen, das geht nicht ganz auf, ja.
Aber das ist ja bei den meisten Morden eigentlich auch so, dass selbst wenn es eine Erklärung gibt für jemanden, der das halt nicht begangen hat, ist das ja eigentlich nie genug, oder? Also wo man sich so denkt, ja, jemand hat seine Frau umgebracht, weil sie sich trennen wollte.
Ja,
so.
Ja.
Das ist ja, das ist zwar eine Erklärung, aber selbst die ist eigentlich eine Leerstelle. Also ich finde, dass so ein Mord immer eine Leerstelle ist eigentlich so. Und deswegen fand ich das auch eigentlich nicht so schlimm hier, weil wie gesagt, egal was jetzt die Erklärung gewesen wäre, wäre für mich halt nicht gut gewesen.
Ja.
Ja, wollen wir dann, weil du hast jetzt schon gesagt, dass du es toll fandest, gut fandest, also habe ich das Gefühl, du wirst das auch gut bewerten. Ja. Rieche ich da richtig?
Ja, soll ich jetzt anfangen? Heißt es ja.
Ja. Ich habe dich aufgerufen.
Ja, okay, I'm going for it. Ja, ich hatte das ja in einem Seminar zur Mutterschaft mal besprochen, diesen Text und diesen Roman. Und ich bin auch, also deswegen, ich bin so Fan. Und ich muss aber sagen, also ich habe ja auch jetzt schon gesagt, was mir gut gefällt daran, so dieses im Grunde soziale und gesellschaftliche Verhältnisse anstelle des Psychologischen, auch so dieser Suspense, das finde ich einfach so ganz spannend gemacht und eben diese Diskrepanz zwischen der Krassheit dessen, was da geschildert wird oder diesem Gegenstand und wie reduziert die Sprache das schildert, das gefällt mir total gut. Komischerweise jetzt, als ich es nochmal gelesen habe, war ich auf eine Art dann doch so ein bisschen unbefriedigt. Und ich glaube, es hat mit dem zu tun, was du auch gesagt hast, so dieses, dass man dann doch ein bisschen zu äußerlich bleibt. Oder ich finde, teilweise ist es doch so ein bisschen zu summarisch, manche Sachen. Ja, so. Aber ich finde es nach wie vor so ein toller Roman und ich finde halt auch ein toller Roman, wir hatten ja öfters auch mal so die Diskussion darüber, wenn so Bücher Themen verhandeln und eigentlich so Semi-Essays sind, ja, oder in so Figurenrede dann so ganz viel einem gesagt wird, worum es jetzt eigentlich geht. Und das finde ich so stark, dass der Roman komplett ohne, das ist halt einfach, es liest sich wirklich wie so ein Page-Turner und der vermittelt total viel an diesen ganzen Themen und Diskursen, aber kommt eben total ohne irgendwelche Litaneien aus oder dass einem gesagt wird, also hier und da geht es jetzt darum oder darum. Ja? Und Mutterschaft heute ist ja XYZ und in Frankreich bla bla bla. So. Deswegen würde ich sagen 4 Sternen oder Punkte.
Lustig, weil ich würde auch 4 sagen.
Oh, wann haben wir schon jemals agreed? Yay!
Never ever. Never have I ever.
Finally!
Nee, weil ich finde, es ist ein gutes Buch, aber kein sehr gutes Buch für mich. Also, weißt du, ich meine, so, es ist halt, man kann halt keine irgendwie emotionale Verbindung aufbauen. Ja. Es ist eigentlich auch nichts schön daran. Mm-mm. Also, man, weißt du, ich meine, aber das hat natürlich auch mit diesem forensischen, mit dieser forensischen Art zu tun, sowohl vom Plot als auch von der, vom Stil und von der Erzählperspektive her. Aber ich fand, dass es total schlüssig war, so wie die, genau, wie quasi so die formalen und die inhaltlichen Aspekte zueinander gepasst haben. Es hätte man, glaube ich, auch nervig machen können und es hat nicht, also weißt du, ich meine, es hat genauso diese Gratwanderung hingekriegt. Also, dass es einfach Sinn ergeben hat, so als Paket. Ich kann es gar nicht so gut, also weißt du, ich meine, so dieses Präsens, diese Präsenserzählung und dieses Externale, so das kann auch zu viel oder es kann auch unangenehm werden, aber hier hat es einfach genau gepasst zu dem, wie es aufgebaut ist, auch mit diesem Spoiler am Anfang und dann diesem Tathergang, dieser Tathergangsschilderung und so. Das hat mich irgendwie befriedigt, sozusagen so ein crispes Werk zu haben, wo einfach alles irgendwie gut zusammenspielt und wo nichts wie bei anderen Büchern, die ich hier so kritisiert habe, so gemacht wurde um der Kunst willen oder um der Gymnastik willen, sondern das finde ich einfach sehr, sehr angenehm und es war auch spannend und man hat es einfach doch dann ganz gerne zügig gelesen.
Cool. Yay, schön, da freue ich mich. Herzilein.
Yes, danke fürs Vorschlagen.
Ja, sehr gerne.
Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, ich lese was, was du auch liest.
Love it!
Und wenn wir über den Roman Das russische Testament von Shumona Sinha reden. Okay, tschüss!
Tschüss!